Wenn wir die Bilder anschauen, mit denen wir im Moment vergegenwärtigen, dass es Advent ist, wir singen von Licht, wir singen von Leuchten, Glänzen, wir zünden Kerzen an. Und sicher ist es sehr schön, wenn man diese Kerzen anzündet, wenn es auch in der Zeit auch wirklich ein Licht ist und nicht mitten im Hochsommer, in der Mittagszeit, ohne dass man Schatten hat. Ich glaube, da würde niemand eine Kerze anzünden auf dem Tisch draußen auf der Terrasse. Jeder, der das mal versucht hat, wird merken, das bringt eigentlich überhaupt nichts. Weder die Wärme noch das Licht ist eigentlich völlig überflüssig. Also der Kontrast ist schon ganz wichtig, der Kontrast zwischen dem Licht und eben der Lichtlosigkeit. Das heißt so, Jesus kam in das Dunkel. Er kam in eine Welt, in der nicht viel Licht war. Da schien nicht die Sonne, also jetzt nicht rein nur vom Wetter, aber das ist eigentlich so ein Markenzeichen von Jesus, dass er dorthin kommt, wo es dem Menschen keine Sonne scheint. Dass er vor allen Dingen dorthin kommt, wo jemand keine Sonne mehr sieht. Sagt man auch so umgangssprachlich, wenn man keine Sonne mehr sieht, dann ist es auch sonst dunkel im Leben. Egal, ob die Sonne draußen scheint oder ob es regnet. Wir alle kennen Zeiten, wo wir uns fühlen, als würde kein Licht mehr scheinen. Und darum gibt es auch diese Sprichworte, Licht am Horizont und am Ende des Tunnels. Das ist sehr bewegend für uns, weil wir alle merken und wissen, ohne Licht, auch schon rein hier auf der Welt ohne Licht, da wäre eigentlich Leben gar nicht möglich. Man mag sich noch so viele Planeten in dem großen Universum aussuchen, auf dem man sich gedanklich vielleicht einrichten könnte, weil der Mensch ja immer etwas anderes sucht. Er sucht ja immer jenseits seiner Welt, nach der Welt, wo er dann hofft, dass er dort leben kann. Das scheint irgendwie in uns drin zu stecken, weil man sucht ja möglichst weit weg von zu Hause immer oder von dem, wo man gerade ist, in dem Maße, wie man sich wohlfühlt oder nicht. Ist ja ganz logisch. Aber auch da, behaupte ich mal, wäre es schwierig, auf irgendeinem Planeten dieses Universums oder einem Stern kann man ja gar nicht leben, weil die Sterne von sich aus so viel Licht produzieren, dass wir da keine Chance haben. Ich glaube, das sind alles Illusionen. Wohin wollten wir denn fliehen? Wohin wollten wir fliehen? Und nun feiern wir Advent und zünden die zweite Kerze an, heute am zweiten Advent, und steuern auf dieses Ereignis zu, oder zumindest an diese Feier, wo wir dieses Ereignis nochmal vergegenwärtigen, dass das passiert ist, was hier im Johannes so beschrieben wird mit das wahre Licht und der, der das wahre Licht ist, kam in die Welt, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Wir wissen in dem Moment hoffentlich alle, sonst erkläre ich es nochmal, das wahre Licht, das ist Jesus. Und er kam in die Welt, um das wahre Licht den Menschen zu bringen, heißt so viel wie Leben bringen. Wenn man diese Kontraste nochmal jetzt vergegenwärtigt, dann heißt das Leben in eine Situation, in eine Umgebung, in einen Menschen, der nicht mehr so fühlt, dass das Leben ist, der sich vielleicht fragt, ist das das wahre Leben? Gehört das dazu dem, was ich eigentlich leben wollte? Und hier wird von wahrem Leben gesprochen. Dieser, der das wahre Licht ist, kam in die Welt. Das feiern wir an Weihnachten. Da strahlte schon dieses Licht auf. Nur ganz wenig, nur ganz wenige sahen es. Nur ganz, ganz wenige. Die Presse war nicht dabei. Also die Presse im Sinne von dem, was damals Presse war oder wie man sich das vorstellen kann. Es gab damals keine Kameras, es gab keine Übertragung in den Nachrichten. Es wurde nicht auf Facebook geliked, super, alles toll, abgeschieden, in einem ganz, ganz kleinen Ort auf dieser Welt begann das wahre Licht. Und es ist nicht das Licht der Sonne oder der Sterne, das wissen wir ganz genau. Und kam, um das Licht den Menschen zu bringen, und zwar für alle Menschen. Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten ihn die Menschen nicht. Er kam in seine Welt, aber die Menschen nahmen ihn nicht auf. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Es ist die großartigste und wunderbarste Botschaft hier, zusammengefasst in diesem ersten Kapitel von Johannes, Versen 9 bis 12. Und ich möchte gerne einen kleinen Vergleich wagen, der, wie das bei Vergleichen nun mal ist, etwas hinkt. Natürlich wissen wir, wenn so eine Kerze auf dem Adventskranz brennt, das ist auch nicht Jesus oder Gott oder ja, das Licht natürlich nicht. Es ist eine kleine Kerze. So schön, so heimelig, so selig das alles ist, es ist nur eine Kerze. Oder eine zweite oder eine dritte und vierte. Man kann auch welche dazustellen. Es sind alles nur kleine Zeichen. Aber wunderbar, so kleine Zeichen, da kann man was mit anfangen. Und wie kann ich mir am besten vorstellen, dass Jesus in diese Welt kommt, wenn ich ihn jetzt noch nicht so richtig kenne? Und da fiel mir ein Vergleich ein, der mich sehr berührt hat. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Versucht einfach mal, dem einen Moment zu folgen. Da wird in einer Fernsehsendung ausgestrahlt, wie Rolf oder Carsten oder Manfred zu seinem Arbeitsplatz trottet. Wollmütze auf dem Kopf, Brille, Bart, älterer Mann, älterer, ja, mittel, ne, so weiß ich, 35, 40, 45 in der Ecke, schwer zu sagen. Jüngerer Mann, gut, okay. Auf jeden Fall irgendwie jemand, der jedenfalls nicht anfängt zu arbeiten. Also man merkt, er ist nicht in der Ausbildung. Man merkt, er ist auch noch nicht in der Rente, also mittendrin so. Und er kommt auf eine Baustelle zum Beispiel oder in eine Werkstatt und stellt sich vor, ja, ich bin der Rolf oder Carsten oder wie auch immer, heute mal einen Tag Probe arbeiten. Ich bin der Hilfsarbeiter. Und dann arbeiten die und man denkt sich so, wieso ist eigentlich immer die Kamera dabei? Ist jetzt nichts Spektakuläres, hat jeder vielleicht schon mal erlebt. Und ist ganz witzig so, wie er sich anstellt, manchmal sehr geschickt, manchmal sehr ungeschickt und wie er aufgenommen wird von den anderen Arbeitern, wie sie dann den Tag bestreiten, wie er abends seine kaputten Glieder ausstreckt, weil er es überhaupt nicht mehr gewohnt ist. Und dann ist der Tag zu Ende und dann gibt's noch andere Tage auf anderen Baustellen und er kriegt mit, wie die Leute, seine Mitarbeiter arbeiten, was sie an Herausforderungen haben, was so alltäglich gefragt ist und nicht und kriegt natürlich auch mit, was sie so an Sorgen haben, was sie vielleicht persönlich bewegt, was sie für Nöte haben. Nicht nur allein, was die Arbeit betrifft, klar, weil man ist ja nicht einfach nur Arbeitstier, sondern man ist Mensch und man unterhält sich eben auch über seine privaten Dinge. Ja, und dann werden hinter die einzelnen Mitarbeiter auch mal gefragt, wie hat er sich denn so gemacht? Wie hat er es denn gepackt und so? Und dann dürfen sie ihr Urteil über den fällen, über diesen Neuling, der da wohl in der Firma mal anfangen will. Und manch einer ist hinterher heilfroh, wenn sein Urteil nicht so hart gewesen ist, selbst wenn derjenige sich jetzt nicht ganz so toll angestellt hat. Und dann spätestens, wenn herauskommt, wer er wirklich ist und es ihnen wie Schuppen von den Augen fällt. Sehr interessant sind immer diese Momente, weil das wird schön inszeniert in dieser Sendung, wie dann plötzlich diese Mitarbeiter, die vorher ihr Urteil gegeben haben, eingeladen werden in die Konzernzentrale, also Großunternehmen. Der Leiter des ganzen Unternehmens lädt die ein und dann sitzen sie da und denken so, wieso werde ich hier eingeladen? Ist nichts Gutes, wenn der Chef dich ruft. Und dann sitzen jemandem gegenüber, der eben so ein Großunternehmen leitet, und er sagt, na, kennen wir uns nicht? Wie kennen wir uns nicht? Und dann kommt der Moment, wo er dann sagt, ja, ich bin der Rolf, der Carsten oder der Manfred, wir haben zusammen gearbeitet. Und dann fällt vielen die Kinnlade. Oft ist es sehr bewegend, dass sie jetzt nicht mehr nervös sind, und dann dämmert es ihnen und sie sind ganz froh. Gefühle des ungläubigen Staunens, weil sie sitzen ihrem Boss gegenüber, dem ganz großen Boss. Und sie wissen jetzt, okay, der ganz große Boss war der Undercover-Boss, so nennt sich nämlich die Sendung. Wer es gesehen hat, weiß natürlich. Der Undercover-Boss heißt, Chefs von großen Unternehmen gehen als Hilfsarbeiter auf die Baustelle, in die Werkstatt oder was auch immer sie leiten, in welchem Unternehmen. Sie mischen sich unter, ohne erkannt werden zu wollen. Und das ist sehr ergreifend, weil das diese Aspekte zusammenfasst. Natürlich kann man jetzt sagen, so im Charakter der Sendung liegt es natürlich, dass das alles wunderbar ist. Natürlich kann man sagen, das ist vielleicht auch alles nur ausgedacht und gestellt. Weiß ich nicht, da bin ich nicht ganz sicher. Ich glaube, nicht alles ist gestellt und ich glaube auch nicht, alles ist ausgedacht. Auf jeden Fall kommt auch der Moment, wo der Chef dann demjenigen erstmal zurückgibt, wie schön er das fand, dass er da eben Anleitung fand und wie sehr er die Arbeit schätzt. Komischerweise ist nie jemand dabei, wo dann gesagt wird, also was du da machst, das ist ja Mist. Vielleicht ist das die Sendung, ja, das wird einfach ausgeblendet. Könnte man ja auch mal machen. Undercover-Boss trifft auf seiner Baustelle auf so einen richtigen armen Arbeiter, Vorarbeiter oder wie auch immer, und sagt hinterher, also wie du dich da benimmst, geht ja überhaupt nicht. Ja. In der Sendung ist es meistens so, dass die Leute gelobt werden. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, ne, ist üblich, ne, dass Chefs ihre Mitarbeiter loben. Ja, ich sehe gar keine große Zustimmung hier. Also vielleicht ist das doch eine Sendung aus einer anderen Welt, ja? Na gut, wie auch immer, er ist auf jeden Fall nicht nur voller lobender Worte, sondern in vielen Fällen hilft er den Leuten auch privat, weil wenn er so mitkriegt, dass jemand in Not steckt, dann hat er sich oft überlegt, wie er demjenigen an dieser Stelle auch helfen kann, ihn dort fördern oder gar beschenken kann. Also wenn ich sowas gesehen habe, ich habe so 4, 5 Sendungen mal davon gesehen, war ich immer sehr berührt, weil das ist zumindest so ein Ding, wo ich mir wünsche, dass es doch vielleicht immer so ist. Und ich bin ja selber in einem Unternehmen beschäftigt. Ich habe auch meine Vorgesetzten, meinen Chef, meinen Boss, einen Unternehmensleiter etc. pp. Und ja, das Leben ist ja oft anders. Es ist nicht immer alles schön eitel Sonnenschein und die Chefs sind auch nicht immer nur wohlwollend und positiv. Manch so ein Chef kann einem das Leben richtig schwer machen. Und vielleicht ist das gut, wenn der ganz große Chef, von dem wir manchmal denken, oder es denken zumindest andere, ich krieg's ja mit und ich selber kann mich auch erwischen, dass ich gleichfalls so denken könnte und schon mal gedacht habe, dass Chefs eigentlich gar keine Ahnung haben, die da oben. Wenn man heute irgendwie so eine Unternehmensleitung ist oder so, je höher man gestellt ist, desto größer das Misstrauen. Es gibt immer so einen Generalverdacht. Keine Ahnung, weiß überhaupt nicht, wie es uns an der Basis geht. Abgehoben, denken nur noch in Millionen oder Milliardenzahlen. Habe jetzt gehört, VW muss dringend sparen, den Rotstift ansetzen. Ich überlege gerade, was war das für ein Unternehmen? VW? Muss die einen Rotstift ansetzen? Also da hat es bei mir in den Ohren geklingelt. Nein, sie brauchen 3 Milliarden, weil ja demnächst Elektroautos und autonomes Fahren kommt. Also da frage ich mich wirklich, ob die vielleicht ein bisschen realitätsfern sind, aber mag sein, müssen halt einen Rotstift ansetzen. Das kann schnell kommen, dieses Gefühl. Der hat doch gar keine Ahnung. Und teilweise ist es ja auch so. Auch ein schöner Aspekt an dieser Sendung, Undercover Boss, manch einer dieser Bosse erlebt, was es heißt, auf der Baustelle zu knüppeln. erlebt, was es heißt, dann plötzlich noch mehr Zeitdruck. Nein, du musst nicht einmal schaffen, sondern anderthalbmal oder zweimal. Wir kürzen hier, wir kürzen da und dazwischen brauchst du ja nur eine halbe Stunde Pause. Alles Dinge, wo er oder sie merken kann, ob das funktioniert, wie er sich das ausgedacht hat oder sie. Also, klasse. Sagen wir mal so, diese Sendung hat was. Hier lernen alle Seiten. Manch einer gesteht dann seinem Mitarbeiter zu, dass das doch vielleicht ein bisschen hart ist, dass er Erleichterungen dann auch möglich macht, dass er sieht, warum das auch wichtig ist, dass er nicht einfach Gelder streicht für Zusatzhandschuhe oder Schutzausrüstung. Braucht man das denn? Ja klar, das braucht man und so weiter und so fort. Und jetzt ist das doch ein wunderbares Bild, selbst das wieder auf Jesus anzusetzen. Denn manch ein Mensch mag denken, hat Gott überhaupt eine Ahnung, wie es hier unten aussieht? Gott, der große Boss, der ganz große Boss, weiß der überhaupt, wie es uns geht? Und mir besonders jetzt im Moment? Hat der mal gespürt, wie sich das anfühlt? Hat er mal selber im Dreck gesteckt? Oder schwebt er nur über allem und macht so die ganz großen Urteile und am Ende sagt er hopp oder top, Daumen hoch oder runter, fast wie bei den alten römischen Spielen. Und das ist genau das, wo wir heute uns wieder dran erinnern. In Jesus ist Gott ganz nach unten gegangen. In Jesus ist er mit uns in unseren Schlamm gestiegen, in unseren Alltag, in die Knüppelei, auch in die Situationen, wo wir, gerecht oder ungerecht ist jetzt mal außen vor, wo wir einfach gequält werden, unterdrückt werden, uns behaupten müssen in Situationen, die manches Mal bis an den Rand unserer Kraft gehen oder vielleicht auch sogar drüber, wo wir den Boden unter den Füßen verlieren. Er, Jesus, hat den Boden unter den Füßen verloren am Schluss, als man ihn dort an dieses Holz genagelt hat. Er ist in seine Welt gekommen, es ist seine Welt. Er hat sich das ausgedacht, er hat es geschaffen und er hat es gut gemacht. Er hat es nicht einfach dem Zufall überlassen, schauen wir mal, ach, diese Tiersorte, ja, und dann wieder weg, ach, den Mensch, und dann wieder weg. Da war keine Willkür, da war etwas Geplantes, da war etwas Gezieltes, da war etwas, wo wir sehen, dieser Boss, nämlich Jesus, der kennt seine Leute. Das glaube ich fest, das bezeuge ich auch. Jesus kennt seine Leute. Jesus ist auch keiner, der von oben runter mal guckt und sagt, jetzt hab dich mal nicht so, beiß die Zähne zusammen, wird schon wieder. Jesus war bereit, mit uns zu gehen, mit uns zu tragen, mit uns zu schuften, mit uns zu kämpfen, dass wir nicht untergehen. Er war bereit, selber zu spüren, wie sich das anfühlt, wenn man plötzlich zweifelt, wenn man nicht mehr ganz sicher ist, was kann ich denn überhaupt? Bin ich wichtig für die Welt? Er weiß es. Er weiß es, weil er mittendrin war. Und sicher kam er in eine Welt, wo viele gedacht haben, was ist denn das für ein Hilfsarbeiter? Ist das nicht der Sohn vom Zimmermann? Wir kennen doch Josef, den Zimmermann. Und Jesus, der ist doch auch Zimmermann. Der baut Häuser, der mauert, der schnitzt Balken, der deckt Dächer. Was wollt ihr denn jetzt? Ist der was Besonderes? Es gab einige, die misstrauisch waren. Und das ist bitter. Es gibt keinen Grund, misstrauisch zu sein. Denn Jesus wollte und will immer nur das Beste. Er wollte und will dein Leben kennenlernen. In dem Moment, wo du bereit bist, ihm dein Leben zu öffnen. Und jetzt sag nicht, er weiß doch schon alles. Also, nein, ja, gut, gewisserweise, aber nein. Das ist für meine Begriffe das Spannende, dass er sagt, Mensch, ich will dich so kennenlernen, wie du dich mir präsentierst. Genau wie der Undercover-Boss natürlich weiß, das ist der Meier oder der Müller oder wer auch immer da mit ihm arbeitet. Er könnte sich die ganzen Zeugnisse angucken, er könnte sich berichten lassen, wie dieser Mitarbeiter ist. Aber in der Sendung, und das finde ich sehr schön daran, lernt der Undercover-Boss im Arbeiten mit den Jungs und Mädels die Leute kennen. Toll. Und da erscheint plötzlich ein anderes Bild. Dort kommen andere Facetten zum Vorschein. Und da wächst etwas wie Vertrauen, wie es wahrscheinlich nie wachsen würde, wenn der große Chef den kleinen Mitarbeiter zu sich ruft und sagt, na, wie geht's denn so? Was sagt man dann? Was sagt jeder von uns? Geht so, muss, wird schon, packen wir, ne? Und wir alle, ich weiß nicht, da sind wir alle gleich, haben immer so eine Scheu, dem sage ich doch jetzt nicht, dass ich gerade Riesensorgen mit meinem Hausbau habe oder in meiner Familie, was weiß ich. So, und das kriegt genau der mit. Also, ich bin begeistert von der Sendung, mag sie im RTL kommen oder nicht, ist mir doch völlig egal, weil das ist für mich ein ganz klasse Bild und sagen wir mal so ein Vergleich, ein Hinweis auf das, was Jesus schon längst vollbracht hat. Und sicher, auf der Welt gibt es nicht solche Bosse andauernd. Es mag sie geben, sind wir ehrlich, wahrscheinlich sind die meisten nicht so. Na gut, aber das wäre doch mal ein tolles Ziel, dass es mehr von diesen Bossen gibt. Und was liegt näher als den einen großen Boss, nämlich Jesus, zu bitten, dass er unsere Bosse verändert? Das geht. Und das ist auch legitim. Ich habe eine Zeit lang in meinem Arbeitsleben mich dazu hinreißen lassen, auch dann so hier und da mal zu schimpfen über die Unfähigkeit der Chefs und der Bosse. Und irgendwann fiel mir auf, dass das vielleicht auch nicht so toll ist. Denn ein Boss ist auch nur ein Mensch. Ich meine jetzt hier auf der Welt, ne? Und dann habe ich, wenn ich sowas gemerkt habe, angefangen für meinen Chef zu beten. Zum Beispiel, was mir nicht gefallen hat. Weil gut, natürlich macht er auch Fehler, genau wie ich. Also habe ich angefangen und habe für meinen Chef gebetet, dass er anders handelt. Nicht nur mir gegenüber, also ich bin ja nicht der alleinige Mitarbeiter. Er hat ja noch 200 andere. Und ich war sehr bewegt, als sich da was änderte. Und der Chef tatsächlich, trotzdem er ja nicht mehr ganz so jung ist, auch neu mit seinen Mitarbeitern umgeht. Das freut mich. Lasst uns also, oder lasst dir sagen, verpasse die Gelegenheit nicht und fasse Vertrauen zu dem, der gar nicht mehr so undercover ist, weil mittlerweile sollte ja jeder begriffen haben, dass er, Jesus, der Boss ist. Und das ist er wirklich. Die Einladung steht, entscheide dich, ihm zu vertrauen, ihm dein Leben anzuvertrauen. Amen.